hat gemeint. Warten wir so halt 2, 3, 4 Minuten, ja, das sind immer noch recht wenige. Hallo. Noch so 2, 3, 4 Minuten warten, ja, weil das sind nicht viele da. Ne? Das wäre mir wichtig. Ne? So, guten Morgen. Kurze Wiederholung der wesentlichen Themen vom Dienstag. Wir haben über Bäume gesprochen, haben unterschieden ungerichtete und gerichtete, sprich gewurzelte Bäume. Hatten auch insbesondere darüber geredet, dass also gerichtete Bäume gar nicht so viel Sinn machen. In den Anwendungen sind die gewurzelten Bäume tatsächlich die wichtigen. Begriffsbildungen für Bäume gar nicht mal so viele, aber sehr wesentliche. Der Begriff der Blätter sowohl für ungerichtete wie auch für gewurzelte Bäume. Für gewurzelte Bäume kommt natürlich der Begriff der Wurzel, der inneren Knoten, Tiefe, Höhe, Elternknoten und Kinderknoten dazu. Anwendungen haben wir uns auch schon angeschaut bei den Syntaxbäumen. Wir haben über Rekursionsbäume gesprochen und da möchte ich doch noch 1, 2, 3 Worte verlieren jetzt gleich. Und wir werden sprechen über Spielbäume und dann auch noch über Entscheidungsbäume. Möchte im Wesentlichen sagen, dass Bäume ein für die Informatik wirklich essentielles Konzept darstellen. So, möchte noch 1, 2, 3, auch kann auch durchaus ein bisschen mehr Worte verlieren über Rekursionsbäume und habe nochmal angeschrieben, den Rekursionsbaum, wenn ich das Hanoi-Programm, Hammer an der Wand, projiziert, wenn wir das Hanoi-Programm für die Parameter groß N, das war die Anzahl der Ringe, alles liegt auf Ring 1, soll auf Ring 2, Ring 3 darf helfen. Wenn wir diese Aufgabe erledigen wollen, möchte nachbilden, das Hanoi-Programm an dieser Stelle. Am Dienstag habe ich im Wesentlichen nur gesagt, ja, also bitteschön, da haben wir zwei Aufrufe und das geht bei beiden Aufrufen von der Anzahl der Ringe n runter auf die Anzahl der Ringe n minus 1. Schließlich, das haben wir, den Vermerk haben wir gerade hier, wenn das n gleich 1 ist, würden wir halten. Das heißt, was wir hier wirklich haben von der Baumstruktur, das ist ein vollständiger binärer Baum der Tiefe n minus 1. Was ich aber jetzt nachholen möchte, was ich am Dienstag nicht gemacht habe, ich möchte Ihnen auch die Parameter zeigen, die dann auch in den Rekursionsbaum hineingehören. Und zuerst einmal der Erstaufruf mit den Parametern n, 1, 2 und 3 führt dann auf den Aufruf von Hanoi mit den Parametern denken Sie sich, Stab gestrichen, mit den Parametern 1, 3 und 2 und der zweite Aufruf mit den Parametern 3, 2 und 1, haben wir an dieser Stelle. Interessant wird es, ja, wenn Sie dann verfolgen, wie Hanoi weiter die Rekursion durchzieht. Und ich habe Ihnen, wie gesagt, die nächste Schicht nochmal gezeigt, möchte auf die Details nicht weiter zugreifen. Wir werden eine Aufgabe haben auf dem aktuellen Blatt, die sich natürlich nicht mit dem Hanoi-Programm, aber mit einem ähnlichen Programm beschäftigt. Die Antwort, die wir gerne sehen würden, wäre, dass Sie, eine Sekunde vielleicht noch, da kommen noch. Die Antwort, die wir gerne sehen möchten, ist tatsächlich nicht nur die Baumstruktur, sondern die Baumstruktur zusammen mit den Parametern auf den Knoten. Ja, wir haben das jetzt nochmal, müssen das jetzt nicht abkopieren, ja, haben es nochmal eingezoomt. Sie werden das dann in dem Video wieder erkennen. Okay, so. Das Hanoi-Programm haben wir uns dann schon durchaus jetzt intensiv angeschaut. Möchte auf Spielbäume zu sprechen kommen. Und worüber rede ich? Über welche Spiele? Naja, das sind Spiele halt wie Dame, Mühle, Go, Othello und Schach. Und interessant ist in solchen Fällen, darauf werde ich später zu sprechen kommen, der Vergleich Mensch gegen Maschine. Ja, und wenn man sich diese Spiele anschaut, die da aufgelistet sind, wo haben wir denn als Mensch eine Chance? Ankeimende Spiele. Ja, wir können es einfach in der Spielstärke mit den entsprechenden Programmen nicht aufnehmen. Ich möchte darüber gleich auch noch ein paar Worte verlieren. Ich nehme an, dass wir, um eine allgemeine Diskussion ausführen zu können, nehme an, dass wir zwei Spiele haben, die gegeneinander spielen. Das ist Alice und Bob. Und die Aufgabe, die wir uns stellen möchten, ist zu entscheiden, wenn wir eine bestimmte Spielkonfiguration kennen, wenn die vorgegeben ist, und annehmen, dass der Spieler X, wer auch immer das sei, Alice oder Bob, und annehmen, dass der Spieler X am Zug ist, können wir dann dem Spieler X, wenn er oder sie denn tatsächlich einen gewinnenden Zug hat, können wir diesen gewinnenden Zug dann auch ausrechnen. Um diese Frage zu beantworten, die Frage nach einer Gewinnstrategie, möchte ich den Spielbaum mir anschauen. Und der wird im Idealfall, und dieser Idealfall wird im Allgemeinen nicht gegeben sein, der wird im Idealfall diese Frage beantworten können. Was ich annehme, ist, dass wir hier diesen Spielbaum schon gebaut haben. Und dann haben wir einen ersten Zug. Wir nehmen immer schön an, dass Alice... machen wir das mal ruhig so, dass ich das in dem Knoten vermerke, dass Alice den ersten Zug spielt. Sie spielt den Zug Z1 und dann wird Bob an der Reihe sein. Er antwortet mit Z2 und letztlich kommen wir dann zum Spieler X. Der letzte Zug ist der Zug ZM. Wir kommen zum Spieler X. So. Dann habe ich an dieser Stelle einen Knoten in meinem Spielbaum und diesen Knoten möchte ich im Wesentlichen beschriften durch die Zugreihenfolge, mit der wir auf den Knoten kommen. Das heißt, das wäre nichts anderes als VZ1 bis ZN. Ja, das ist hier der Knoten, der in der Folie erwähnt wird. So, und dann werden wir für jeden möglichen Zug Z weitere Knoten einfügen. Zum Beispiel für den Zug Z hier werden wir entsprechende Knoten vermerken. So, ja, der Baum gibt also nichts anderes wieder als alle möglichen Spielverläufe. Und wenn wir dann letztlich das Blattniveau erreichen, ich hätte hier vielleicht die Richtungen noch angeben sollen, wir sind ein gewurzelter Baum, wenn wir das Blattniveau erreicht haben, dann möchte ich die Beschriftung 1 oder minus 1 wählen. Perspektive ist die von Alice, wir beschriften mit 1, wenn Alice an dem Blatt gewonnen hat, minus 1, wenn sie verliert. Ja, wir gehen davon aus, dass es kein Unentschieden gibt. In Anwendungen ist es sehr viel interessanter, wenn wir tatsächlich die Blätter mit reellen Zahlen bewerten. Und in einer solchen Anwendung hat man wirklich im Kopf, ich kann das Spiel nicht bis zum bitteren Ende modellieren, wiedergeben, sondern das Einzige, was ich kann eine bestimmte Zahl von Zügen vorausschauen, bekomme eine Spielsituation an dieser Stelle, ein Blatt, und bewerte, bewerte die Möglichkeit, in diesem Blatt noch zu gewinnen, bewerte diese Möglichkeit mit einer reellen Zahl. Ja, so, das ist das allgemeine Setup, wenn wir nicht vollständig evaluieren. So, und dann hat es einen sehr berühmten Algorithmus, und wenn man sich das recht überlegt, da würde jeder von Ihnen auf eine solche Lösung gekommen sein, einen Algorithmus, der tatsächlich dann, wie schon verlangt, eine Gewinnstrategie berechnet. Der Algorithmus ist der Minimax-Algorithmus. Was macht er? Ich möchte tatsächlich für jeden Knoten des Baums, und hier habe ich einen Knoten U, ich möchte für jeden Knoten des Baums sagen, ob Alice eine Gewinnstrategie hat, beziehungsweise ob Bob eine Gewinnstrategie hat. Welcher Spieler soll denn in U ziehen? Naja, U ist aus dem Baum genommen, und zum Beispiel an dieser Stelle, wenn das das U wäre, ja, dann wäre halt der Spieler X am Zug. Der Spieler X muss nicht Alice sein, muss nicht Bob sein, es kann einer von ihnen sein. Und wir hätten an dieser Stelle einen Wert von 1, unter der Annahme, dass Alice am Zug ist, wenn Alice einen gewinnenden Zug hat, unter der Annahme, dass Bob am Zug ist, dass was immer der Bob zieht, er tatsächlich gegen Alice verlieren wird, wenn sie intelligent, wenn sie optimal weiterspielt. Das ist also der Wert des Knotens. So, jetzt haben wir die Situation, dass tatsächlich, ich möchte mal annehmen an dieser Stelle, dass x ist gleich a. Wir sind an dieser Stelle, möchte sagen, dass der Knoten, den wir erreicht haben, der Knoten v ist, und möchte das ist jetzt der Knoten w, den wir erreichen. Und möchte jetzt den Wert von W an dieser Stelle definieren. So, können Sie mir helfen? Was soll der Wert der Wert von W, den ich nehme an, den kenne ich, und ich möchte den Wert von V berechnen. Ja, also die Art und Weise, wie wir tatsächlich auf eine Gewinnstrategie kommen, ist, dass wir uns von den Blättern aufwärts bis zur Wurzel arbeiten, ja, durcharbeiten. Ich nehme an, dass ich für alle Kinder von dem V bereits den Spielwert bestimmt habe und möchte jetzt den Spielwert von dem V bestimmen. Was ist der Spielwert von dem V? Alice ist am Zug. Wie soll ich das definieren? Sie sind jetzt diejenigen, die den Minimax-Algorithmus entdecken. Okay. Okay. Was Sie sagen, schau dir in dem Teilbaum, wenn ich Sie recht verstanden habe, die Summe der Spielwerte aller Blätter an, die man erreichen kann. Ne? In dem Teilbaum die Summe aller Blätter. Das würde natürlich bedeuten, dass wir bewerten würden, den Spielwert an dieser Stelle. Wir würden ihn auf 1 setzen, wenn Alice in den meisten, ja, in den meisten Zügen gewinnt. Wir wollen eine Gewinnstrategie haben, den sie selbst dann noch eine Gewinnstrategie, die sie noch, selbst dann noch erreichen kann, wenn in den meisten Zügen sie tatsächlich verliert. Wir nehmen an, dass wir den Spielwert für alle Kinder kennen. Wann hat Alice gewonnen? Ja. Alice spielt clever. Ja. Heißt, Maximum des Wertes von W unter der Annahme, dass W ein Kind von V ist. So, jetzt schauen wir mal schnell, ob wir das richtig gemacht haben. Das ist das Maximum. So, jetzt haben wir die andere Situation, dass tatsächlich nicht die Alice am Zug ist, sondern der Bob. So, und jetzt wieder die Frage, wie sollte ich den Spielwert in diesem Fall unter der Annahme, wie gesagt, dass Bob am Zug ist, wie sollte ich den Spielwert von V definieren? Ich bin hier, Bob ist am Zug. Wann sollte der Spielwert 1 sein für Alice? Alle Spielwerte der Kinder sind bekannt. Wann sollte ich den Spielwert für Alice, also Wert von V, wann sollte ich diesen Wert von V auf 1 setzen? Angenommen, ich bin hier und ich nehme an, dass Bob gewinnt. Angenommen, ich bin dort und Alice gewinnt. Angenommen, ich bin hier und Bob gewinnt. Was wäre die Situation? Wie soll ich den Spielwert setzen? Bob gewinnt, Alice gewinnt. Wer hat die Kontrolle? Bob. Wenn es auch nur einen einzigen Zug gibt, für den Bob gewinnen wird, wenn der Bob clever spielt, wird er diesen Zug nehmen. Das heißt, was ich machen muss, und vielleicht verstehen wir jetzt, warum das Minimax heißt, dann wird Bob den besten Zug wählen, das heißt den Zug auf das Kind, für den Alice tatsächlich verlieren wird. Wir würden natürlich weiterhin über die Kinder von V minimieren haben. Max und Min, das ist der Minimax-Algorithmus. Ja? Und das Tolle ist, ich komme dann letztlich hier an die Wurzel und dann kann ich tatsächlich sagen, ob Alice gewinnen wird oder nicht. Und wenn ich clever bin und jedes Mal festhalte, unter welchem Zug denn Alice gewinnen wird, ja, dann kann ich auch die Gewinnstrategie explizit in Baumform angeben. So, da haben wir den Zug von Bob und ja, jetzt wird es leider Gottes etwas traurig. Wir spielen gegen Menschen und wir, Quatsch, noch sind sie keine Menschen. Man kann sie anscheinend immer noch unterscheiden von Menschen, aber wie lange das noch Gültigkeit haben wird, ist eine andere Frage. Nicht? Dann schütteln sie jemandem die Hand. Netter Mensch, nicht? Bis sie merken, in der Hand ist irgendwas Merkwürdiges. Ja? Dann wissen sie, naja gut, also wie dem auch immer sei, wir hatten noch eine Chance bis in die 90er Jahre. 1996, wenn ich mich recht erinnere, war das erste Mal, dass Kasparov gegen Deep Blue angetreten ist. Und Kasparov hat da tatsächlich noch gewinnen können. Ich glaube 3-2, 5 Partien, irgendwas in dieser Preislage. Ein Jahr später gab es ein Rematch und diesmal hat Kasparov verloren. Und seit diesem Rematch ist es tatsächlich so, dass der Schachweltmeister keine Chance mehr haben wird gegen die Spitzenprogramme. So, das sind die positiven Nachrichten. Welche Methoden benutzen diese Programme, ja, um jetzt die Schachprogramme zum Beispiel? Um das zu beschreiben, bräuchte ich eine eigene Veranstaltung. Aber die grundlegenden Ideen sind sehr simpel, Minimax, ja, ganz definitiv. Aber es ist natürlich auch so, dass ich den ganzen Spielbaum nicht in den Rechner kriegen kann. Ich kriege die in keine Rechenzentren dieser Welt. Viel, viel zu groß. Das heißt, was man machen muss, so wie ich das schon anfänglich gesagt habe, ich bin in einer Spielsituation, betrachte dann den Spielbaum, ja, betrachte den Spielbaum für eine gewisse Tiefe. Das heißt, ich simuliere Spiele, die bis zu 4, 5, 6, 7, 8 Züge dauern und würde dann abbrechen. Müsste dann haben, ein ganz, ganz wichtiger Begriff, eine Bewertungsfunktion der jeweilig erreichten Spielsituation. und würde dann tatsächlich den Minimax-Algorithmus jetzt nicht für minus 1, 1 an den Blättern, sondern für reelle Zahlen an den Blättern ausführen wollen. Was ganz wichtig ist, das allein wird es noch nicht bringen. Was man haben muss, genauso wie Schachexperten sich durch, da fehlt ein L, wie Schachexperten sich durch Schachbücher, durch die Schachliteratur durchkämpfen müssen, müssen auch gute Schachprogramme dasselbe tun. Es ist einfach so, man kann das zeigen, es ist nicht möglich, ein Schachprogramm zu schreiben, das, wenn es einen gewinnenden Zug gibt, diesen gewinnenden Zug auch immer finden wird. Das gibt es nicht. Ja? Das heißt, Sie müssen wirklich mit ingenieursmäßigen Methoden versuchen, wenn Sie ein bestes Schachprogramm haben wollen, für eine gewisse Zeit lang dieses beste Schachprogramm zu bekommen. Und eine solche ingenieursmäßige Methode ist die, dass Sie sich Eröffnungsbibliotheken anschauen, Endspieldatenbanken und bestimmte berühmte, vollständig gespielte Partien für die Bewertung hinzunehmen. So, Schach. Was ist da bekannt? Naja, da hat es die Elo-Zahl und die misst die Spielstärke eines Spielers, ob er denn nun menschlich oder ob er denn nun ein Rechner ist. Der Weltmeister kommt auf eine Zahl von 2850 und ich frage mich jetzt an dieser Stelle, sehen Sie überhaupt die Folien gut genug? Wir haben die Beleuchtung an, ja. Okay, gut. Also, der Schachweltmeister 2850, die 10 besten Programme irgendwo zwischen 3000 und 3450. Wenn Sie wissen möchten, welche Programme denn nun tatsächlich die besten sind, da habe ich hier eine Seite, sehen Sie Wikipedia Schachprogramm. Und wo sind die 10 besten? Da sind die 10 besten, ja. Stockfish ist der stärkste mit 3458 und wenn ich das richtig noch, wenn ich mich richtig daran erinnere, ist das ein Public, ist das ein Open Source Projekt. Das heißt, Sie können sich Stockfish die entsprechenden Rechnerausstattung vorausgesetzt. Sie können sich Stockfish auf Ihren Rechner laden und dann würde ich Ihnen mal raten, geben Sie Stockfish volle Pulle voraus und spielen Sie gegen Stockfish. Nicht, wenn Sie dann 20 Züge überleben, dann würden Sie sich wahrscheinlich sehr stolz einen Orden ans Revers heften. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, und Sie sehen halt die beiden besten Programme. Das hier ist Open Source, das ist ein kommerzielles Produkt. Und dann haben wir hier, wenn Sie, das ist ganz interessant zu lesen, die Wikipedia-Seite, dann gibt es da auch Berichte über Querelen, Berichte über geklauten Code und was auch immer. So, dann gehe ich mal zurück zur Seite und komme dann als nächstes zum Othello. So, was ist die Sache bei Othello? Bis 1997 hatte der menschliche Spieler noch das Recht zu sagen, ich bin besser, als was immer da maschinell gegen mich antreten will. Nach 1997 war es aus und seitdem sind die besten Spieler den Othello-Programm weit unterlegen. In 2016, und da möchte ich Ihnen auch die entsprechende, können Sie dann ja nachlesen, das ist hier in Dreisat, ja, oben können Sie es sehen, in Dreisat erschienen, Sieg im Mensch-Maschinen-Modell, ging es dann darum, dass der koreanische Weltmeister gegen ein Google-Programm antreten sollte. Naja, und was ist ganz interessant, was hier passiert ist, in eines der Spiele, und ich glaube in dem fünften Spiel, der Computer lag schon mit 3 zu 1 vorneweg, im fünften Spiel muss wohl das Programm nach Aussage seines Erfinders einen schweren Fehler begangen haben. Er hat da schon, der Erfinder, der Entwickler hat da schon die Hoffnung aufgegeben. Aber vielleicht war dieser schwere Fehler, ja, weil der Spieler hat auch gedacht, an der Stelle habe ich es geschafft. Ja, vielleicht war dieser schwere Fehler tatsächlich die geniale Leistung. Aber gegen Ende habe es zu einem unglaublich engen, intensiven Finish geführt. Ja, und der Computer hat wieder gewonnen. Warum ist Go interessant? Go ist in Komplexität durchaus noch komplizierter als Schach. Und es hat lange Zeit so ausgesehen, länger als bei Schach, dass Rechner Schwierigkeiten haben, aber auch diese Bastion ist dann gefallen. Okay, so die interessanten Spiele, leider Gottes sind jetzt nur noch die Spiele unter den, das will ich nicht sagen, ja. Aber die Spitzenspiele werden halt unter Rechnern ausgetragen. Gut, beziehungsweise nicht gut. Entscheidungsbäume, neues Konzept neben den Spielbäumen und Benutzer möchte das Konzept der gewurzelten Bäume benutzen, um zwischen verschiedenen Varianten zu unterscheiden. Ein erstes exemplarisches Beispiel ist der Morsecode. Und da haben wir dann die Möglichkeit eines kurzen Signals bzw. eines langen Signals. Und wenn Sie bis vor 10, 20 Jahren bei der Bundeswehr waren, dann werden Sie als Funker möglicherweise Morsecode benutzt haben. Ja, nicht? Und dann haben Sie zum Beispiel ein kurzes Signal, das wird als E, ein langes Signal als T interpretiert. Sie müssen kurz andeuten, dass dann halt Ihre Sequenz vorbei ist und dann weiß man halt, es handelt sich um ein E oder ein T. Beziehungsweise, wenn dieses Endesignal nicht gegeben wird, dann haben wir zwei kurze, die auf ein I, ein kurzes und ein langes, die auf ein A führen. Ja? Und im Wesentlichen die geniale Leistung eines Funkers besteht darin, diesen Baum zu verinnerlichen. Ja? Das ist das Funken gemäß Morsecode. Nicht? Und wir haben einen Entscheidungsbaum, weil wir für jede Folge von kurzen, langen Signalen sagen, was denn das Resultat dieser Folge ist. Ja? Wir entscheiden zwischen den verschiedenen Sequenzen. Allgemein gesprochen, ja, dass Entscheidungsbäume sind natürlich in keinster Weise auf Morsecodes eingeschränkt. Im allgemeinen Fall werden wir, wenn wir den Baum uns anschauen, immer so etwas haben wie Zwischenstände. Ja. Kann natürlich zum Beispiel auch Spielbäume als Entscheidungsbäume auffassen. Ja. Da wird halt entschieden, gewissermaßen, was denn der gewinnende Zug sein soll. Ich habe immer bei Entscheidungsbäumen einen Zwischenstand. Nicht? Der Zwischenstand im Morsecode, das wäre halt die Folge der Signale, die ich gehört habe, bis zu dem Knoten, an dem ich mich gerade befinde. Das ist der Zwischenstand. Blätter, innere Knoten entsprechen diesen Zwischenständen. Blätter entsprechen den vollständigen Entscheidungen. Nicht? Und wenn ich dann an einem Knoten bin, dann habe ich Alternativen, Morsecode, ich bekomme ein kurzes bzw. ich bekomme ein langes Signal. Und das ist die Charakteristik von Entscheidungsbäumen. Eine Anwendung würde Ihnen aber nicht empfehlen, das ist jetzt nur beispielhaft, würde Ihnen nicht empfehlen, diese Anwendung auch zu verfolgen, sind kombinatorische Optimierungsprobleme. Wir schauen uns gleich das Problem des Handlungsreisenden an. Technischen Informatik, einfach weil sie bei Bäumen das Problem der Explosion, der Zustands- oder Knotenexplosion haben. In der technischen Informatik schaut man sich nicht Entscheidungsbäume, sondern Entscheidungsgraphen an. So, und da sind wir und haben das Problem des Handlungsreisenden. So, was möchte der arme Handlungsreisende denn machen? Er ist Vertreter. Und unser Vertreter in diesem Fall muss die Städte A, B, C und D abarbeiten. Er muss sie besuchen und muss dann zurückkehren zu dem Ort, an dem er gestartet ist. Er muss also einen Kreis in dem Baum laufen. Die Vorgabe für das Problem des Handlungsreisenden ist, dass er tatsächlich diesen Kreis, den er läuft, möglichst kurz, in Kilometerzahl kurz, hinter sich bringt. So, nicht? Das heißt, wir können ohne Einschränkung annehmen, der Handlungsreisende beginnt in A und muss dann die drei anderen Städte durchlaufen und kehrt zu A zurück. Den Kreis, den wir finden möchten, sollte bitteschön ein Kreis minimaler Länge sein. So, und wenn ich jetzt versuche, dieses Problem zu lösen, dann liegt es nahe, dass ich mir alle möglichen Lösungen anschaue und unter den möglichen Lösungen die beste mir vornehme. Nicht? Und das heißt natürlich, dass ich mir unter allen möglichen Kreisen die beste beschaffe. So, wie zähle ich jetzt systematisch die möglichen Kreise auf? Naja, wir hatten schon gesagt, bitteschön, ich kann mir vorstellen, dass ich in A beginne. Und wenn ich in A beginne, habe ich drei Optionen. Ich kann nach B gehen, ich kann nach C oder nach D gehen. Wenn ich nach B gehe, dann kostet mich das eine Distanz von 30 Kilometern. Gehe ich nach C, und ich mache das mal wieder schön, weil wir sind gewurzelt, gerichtet. Wenn wir nach C laufen, dann haben wir eine Distanz von 55. Laufe ich nach D, habe ich eine Distanz von D 50. Wenn ich in B bin, habe ich zwei Optionen, nämlich die Option, ich brauche nicht die Option A mir anschauen, weil da komme ich her. Ich habe die Option C und ich habe die Option D. In C kostet mich der Spaß 52 Kilometer, in D kostet mich der Spaß von B aus kommend 48. Mache das gerade nochmal mit dem C. Da habe ich ebenfalls zwei Optionen. Von C aus geht es nach B. Und die Distanz in diesem Fall ist 52. Wenn ich hingegen von dem C zum D laufe, kostet mich das Ganze 25 Kilometer. Entsprechendes passiert in dem D, das führe ich jetzt nicht mehr aus, aber jetzt lassen Sie mich zum Ende kommen. Wenn ich in dem C bin, dann heißt es nur noch zum A zurückzukehren. Da habe ich tatsächlich keine Option mehr. Die Rückkehr zu A kostet mich 55. Und was ich dann natürlich leicht machen kann, wenn ich an diesem Blatt bin, dann schaue ich mir den Kreis an, den ich gelaufen bin. Und ich bin den Kreis gelaufen, in A beginnend über B, C nach A zurückkehrend. So, und wie lang ist der Kreis? Der ist 82 und dann kommt die 55 dazu. Was ist denn da passiert? Das ist irgendwie, bitte? Was habe ich vergessen? Dankeschön. Also das C, bitteschön, soll sich mit dem D beschäftigen. Und das ist jetzt mit Kilometerangabe 25 versehen und von dem D aus geht es zurück nach dem A mit 50. Und ich hoffe, ich bin jetzt korrekt. Gut. So, was ist denn jetzt die Qualität dieses Kreises? Naja, 30 Kilometer, 82 Kilometer, 107, 107,50, wenn ich das richtig gerechnet habe. Diese Tour 157 Kilometer. So, dann schauen wir uns mal an, was da im Allgemeinen passiert. A, B, C, D, was ist die Länge dieser Tour? 157, ja. Und Sie sehen, wenn wir das tatsächlich genauso ausführen wie an dem kleinen Beispiel, an dem partiell gerechneten Beispiel, dann sehen wir, das ist eine ganz, ganz enge Chose, zwischen 157 und 158, aber 157 mit zwei verschiedenen Touren ist tatsächlich der Gewinner. So, ich hatte versucht zu sagen, dass diese Methode der Entscheidungsbäume kann man für Probleme der kombinatorischen Optimierung versuchen. Der Nachteil ist, Zustandsexplosion. Ja, das ist in vielen Anwendungen, ob das jetzt Spielbäume oder hier Entscheidungsbäume für die Optimierung der Fall, das Problem bei diesen Ansätzen. So, und das jetzt nochmal gerade ausgerechnet. Wie viele Kreise haben wir denn? Wir können sagen, wir haben n Fakultät verschiedene Kreise. Aber man wäre ja blöd, wenn wir diese n Fakultät Kreise durchlaufen würden, uns anschauen würden, weil ich weiß ja, es ist ein Kreis. Ja? Und ein Kreis, da kann ich immer sagen, der beginnt in einem fixierten Knoten. Den lege ich als ersten fest. Das heißt, was ich wirklich habe, ist n-1 Fakultät. So viele verschiedene Rundwege für n gleich 4. Deshalb haben wir das durchgerechnet, komme ich mal gerade auf 6 Rundwege. Wenn ich n gleich 50 mir anschaue, dann möchten Sie die Zahl nicht mehr rechnen wollen. Ja, Sie können das auf, mit der bestehenden Berechnungskraft oder Speicherkraft moderner Rechner, Sie können das Problem schon nicht mehr knacken. Und da wird es dann wirklich interessant. Ja? Dann kommt es dazu, dass man kann nicht einfach aufgeben, weil Brute-Force-Methoden, wie diese Methode der Entscheidungsbäume versagen, man wendet sich an Branch- und Bound-Verfahren. Was ist ein Branch- und Bound-Verfahren? Das ist eine ganz, ganz clevere Angelegenheit. Branch und Bound sagt, naja, bitteschön, wenn du dir vorstellst, du bist in deinem Entscheidungsbaum und du expandierst diesen Entscheidungsbaum, du willst es nicht vollständig tun. Aber wenn du an einer Stelle, an einem Knoten, an einer Konfiguration bist und weißt, was immer sich an Erweiterungen zu diesem Knoten in dem Baum, dessen Wurzel dieser Knoten ist, wenn du weißt, dass dieser Baum nichts Besseres liefern kann, als du bereits bestimmt hast, ja, dann kannst du das wegschneiden. Du kannst es bounden, gewissermaßen. Sonst musst du halt branchen. Ja? Also die Option zwischen verzweigen und abschneiden. Das ist branch und bound gewesen. Und dann haben wir letztlich noch die Möglichkeit zu sagen, gut, wenn es halt schwer ist, das Optimum genau auszurechnen, dann würde es naheliegen, das Optimum halt approximativ zu bestimmen. Okay, so. Das ist das, was ich erzählen wollte über Bäume und damit auch über Graphen. Und ich komme dann zu einem neuen Kapitel, und zwar das Kapitel der Markov-Ketten. Und gewissermaßen mit Markov-Ketten komme ich halt zu der dominierenden Erfolgsgeschichte der Informatik. Warum kommst du jetzt so raus? Okay. Okay, gut. So, zu der Erfolgsgeschichte Suchmaschinen der Informatik. Und insbesondere natürlich damit auch Google und Googles PageRank. Worin wird dieses Kapitel bestehen? Das besteht darin, dass ich versuchen werde, einen ganz, ganz kurzen Überblick über Suchmaschinen zu geben. Und möchte dann aber gleichzeitig auch mich beschäftigen mit Markov-Ketten. Markov-Ketten werden wir im Detail uns anschauen und Markov-Ketten erklären den Erfolg, den Google bzw. den PageRank hat in der Suche, in der strukturierten Suche nach Informationen. Nicht? Das Problem von Suchmaschinen, wir wissen alle, wie Suchmaschinen funktionieren. Eine Suchmaschine muss eine Anfrage beantworten und muss unter den Webseiten, die tatsächlich irgendetwas zu tun haben könnten mit dieser Anfrage, die vermeintlich informativste aussuchen. Ja, und wenn man sich vorstellt, ja, dass wir ein Heer von 1 Million Menschen abstellen müssten, die ruft man an mit seiner Frage und dann muss die Person am anderen Ende der Leitung eine hoffentlich passende Antwort auf diese Anfrage finden. Ja? Das kriegten wir im Leben nicht gebacken. Und tatsächlich können wir mit Rechnern dieses Suchmaschinenproblem heutzutage mit Leichtigkeit beantworten. So, ich habe vor einiger Zeit aufgehört, mir neuere Statistiken zu besorgen. Es muss eine Statistik aus 2012 ausreichen. Zu dem Zeitpunkt gab es Websites, ca. 600 Websites. Die Anzahl der Webseiten, ja, eine Website hat natürlich mehrere Webseiten, lag schon bei 3 Milliarden. Die Anzahl der Internetnutzer ist fast dasselbe gewesen wie die Anzahl, was heißt fast, die liegt in derselben Größenordnung wie die Anzahl der Webseiten. Und was wirklich imposant ist, das ist die Anzahl über ein Jahr 2012 verstreut. Die Anzahl der Suchanfragen, die Google allein zu bewältigen hatte, das waren 1,2 Billionen. Ja, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, was da für eine Ingenieursleistung dahinter steckt. Von Ihnen wird verlangt, dass für jede mögliche, noch so dumme, noch so schwierige, noch so uninteressante Frage eine passende Antwort gefunden wird. Muss passen. Muss schnell sein. Und Google schafft das ohne Probleme. Nicht nur Google, es gibt weitere Suchmaschinen, die tatsächlich dann auch die entsprechende Leistung bringen. Nicht? Und ich möchte darauf hinweisen, was wirklich imposant ist, diese Antworten, die müssen in Echtzeit gefunden werden. Wir reden hier nicht über 3-4 Sekunden, wir rechnen Zehntel einer Sekunde. Ja. So, wie sehen denn Suchmaschinen aus? Naja, möchte also jetzt anfangen mit einigen knappen Bemerkungen über den Aufbau von Suchmaschinen. Wir haben da Webcrawler. Das sind, im Deutschen würde man Spinnen sagen, das sind Spinnen, die das Internet durchsuchen. Und sie durchforsten, es gibt nicht eine Spinne, es gibt nicht zwei Spinnen, das sind tausende von Spinnen, die da unterwegs sind. Die laufen immer wieder über möglicherweise sich wiederholende Websites und schauen nach, hat sich denn da was geändert? Und wenn sich was geändert hat, beziehungsweise wenn neue Seiten dazugekommen sind, werden dann diese Veränderungen, die gefundenen Informationen in einer komplexen Datenstruktur an Mutter Erde, wenn Sie so wollen, weitergeleitet und dort dann halt der Suchmaschine zur Verfügung gestellt. Nicht? Und die Aktualisierung der Informationen, die im Web steckt, das ist ein mehr oder minder simples Problem. Die Crawler haben damit keine Schwierigkeiten, fertig zu werden. Was nun gar nicht simpel war und was zu einer gewissen Revolution durchaus in der Struktur von Suchmaschinen geführt hat, das ist die Bewertungsfrage. So, möchte aber erstmal, wenn wir uns nochmal die beiden wesentlichen Komponenten anschauen, die drei wesentlichen Komponenten, Webcrawler, Mutter Erde wird versuchen, mit Datenstrukturen die Informationen, die von den Spinnen gemeldet werden, zu integrieren. Und dann der dritte Punkt, halt Bewertung. Datenstrukturen, der zweite Punkt. Was wir haben werden, ist als erstes der Index. Und in dem Index werden aufgelistet für eine Website oder Webseite W Informationen zu W. Das ist der Index. Ja, da möchte ich im Wesentlichen, stellen Sie sich das so vor, das ist ein Telefonbuch für Webseiten. Ja? Sie geben die Webseite an und in dem Telefonbuch für Webseiten wird Ihnen nicht die Webseite selbst geliefert, sondern es wird geliefert die Informationen zu dieser Webseite, Informationen, die für die Suchmaschine von Interesse sind. Und welche Informationen gehören dazu? Naja, da gehört dazu der Inhalt natürlich, der zu analysieren ist, und insbesondere gehört zu dieser Analyse eine syntaktische Abarbeitung. Da wird nämlich geschaut, welche Worte kommen denn überhaupt vor. Und besonders interessant, welche Worte sind von der Schrift her besonders groß gesetzt. Beziehungsweise, welche Links erscheinen auf dieser Webseite und was ist die Beschriftung dieser Links. Ja. Wie prominent ist ein Link platziert auf der Webseite? So, und dann, das war der Index und dann haben wir noch den invertierten Index. Und hier geht es im Wesentlichen darum, dass wir jetzt nicht für eine Webseite die Informationen zu dieser Webseite sammeln, sondern dass wir für eine Anfrage nicht nur eine Webseite, die möglicherweise eine Antwort darstellt für diese Webseite, für diese Anfrage, sondern eine zweite Webseite, eine dritte, wie auch immer, auflisten. Wir werden uns später darum zu kümmern haben, welche dieser denn in dem invertierten Index auf die Anfrage gegebenen Webseiten, welche wir auswählen sollten, beziehungsweise die Reihenfolge, die wir bestimmen sollten. So, das wäre die Datenstruktur. Einerseits Index und andererseits invertierter Index und die Veranstaltung Datenstrukturen im zweiten Semester wird Ihnen schon Hilfestellung geben, wie man denn eine solche Struktur baut. Die grundsätzliche Bedeutung ist in vielen Fällen ein Betriebsgeheimnis und dazu möchte ich jetzt kommen. Das Google lässt so ein bisschen den Vorhang hoch. Es möchte natürlich nicht, dass seine Technologie gänzlich offengelegt wird, aber die grundsätzliche Arbeitsweise, das ist schon bekannt. So, Moment, jetzt sollte ich aber aufhören. Ich habe die Fragestunde erreicht. So. Jetzt sagen Sie mir bitte, womit wir anfangen sollten. Haben Sie Fragen? Ja, sonst machen wir wieder das übliche Spiel. Wir schauen uns das Übungsblatt an und haben diesmal Aufgaben noch über Graphen, aber natürlich auch viele Aufgaben über, das ist keine gute Idee, viele Aufgaben über Bäume. So, beginnen möchte ich mit der ersten Aufgabe. Das ist eine Aufgabe über Isomorphie, starken Zusammenhang und Planarität. Und Sie sehen, dass wir da drei Graphen gegeben haben. Die sind samt und sonders gerichtet. Die starken Zusammenhangskomponenten werden gefragt. Es wird gefragt, der Graph ganz links, die Graphen H oder I, welcher von den beiden ist denn, wenn überhaupt, isomorph zu dem G und dann eine Frage nach der Planarität. Ich denke, da wird es wahrscheinlich keine größeren Fragen geben. Die wesentlichen Konzepte, die hier Thema der Aufgabe sind, Isomorphie, starker Zusammenhang, Planarität, wie gesagt. So, und dann kommen wir zur, haben Sie, gibt es Fragen zur ersten Aufgabe? Kommen wir dann zur zweiten Aufgabe, das wären Rekursionsbäume. Und da haben wir zwei Teilaufgaben. Erst einmal das Python-Programm, das die Fibonacci-Folge auf eine äußerst idiotische Weise ausrechnet. Und die Frage, die da gestellt wird, bitteschön, wie sieht der Rekursionsbaum für den Parameter 5 aus. Das heißt, was macht dieses Programm Fibo-naiv, wenn ich es für n gleich 5 aufrufe? Nicht? Und wenn Sie dann diesen Rekursionsbaum wiedergeben, bitte schön, ne, die Wurzel ist mit 5 markiert und dann haben Sie eine entsprechende Zahl von Kindern und markieren dann auch die Kinder mit den jeweiligen Aufrufzahlen. Nicht? Das werden dann die Aufrufzahlen an dieser Stelle n-1 und n-2 sein. Okay, der zweite Punkt ist, zeigen Sie durch vollständige Induktion, dass tatsächlich die Anzahl der Blätter riesig ist, wenn Sie den Rekursionsbaum für den Parameter n sich anschauen. Die Anzahl der Blätter ist nämlich Fib von n, das ist die n-te Fibonacci-Zahl, ja, und das ist ein Riesen-Oschi. Wir haben ein zweites Python-Programm, das ist die Funktion hoch. Wo kommt die her? Die haben wir auf dem letzten Blatt gehabt, da ging es darum zu exponentieren. Die Aufgaben, die wir uns gestellt haben, zwei. Die erste Aufgabe ist, wie sieht denn der, nicht wie sieht, sondern wie ist die Tiefe des Rekursionsbaums, wenn ich b hoch 2 hoch k bestimmen möchte. Ja? Wenn also 2 hoch k die Potenz ist von b, die ich bestimmen soll. Wie tief ist der Baum? Nicht? Und die Tiefe des Baumes gibt uns genau die Anzahl der rekursiven Aufrufe wieder. So, und dann ändern wir das Spiel ein klitzeklein wenig. Statt b hoch 2 hoch k schaue ich mir an, was passiert, wenn ich b nicht in die Potenz 2 hoch k, sondern 1 kleiner, b hoch 2 hoch k minus 1 versetze. Und Sie werden sehen, das macht da riesen Unterschied. Ja, also in dem Teil b brauchen Sie den Baum nicht mehr zu skizzieren, es geht dann nur um die Tiefe. Für den Teil b eine informelle Begründung ist ausreichend, vollständige Induktion ist nicht gefordert. Wenn wir den Teil A uns anschauen, da ist eine vollständige Induktion notwendig. So, und dann sind wir, haben wir Fragen zur Aufgabe 2? Ja. Mache ich gern. Beispiel zur Induktion. Sonstige Anfragen? Okay. Färbungen auf Würfel und Bäume. So, da haben wir den Würfel angegeben und nochmal aufgeschrieben, wie denn die formale Definition ist. Knotenmenge, das sind alle Worte, binären Worte der Länge d. Und dann setzen wir eine Kante zwischen zwei Worten ein, wenn die beiden Worte sich in genau einer Komponente unterscheiden. Ja? Die Frage, nicht die Frage, sondern die Aufforderung ist, zeige, dass Sie tatsächlich diesen Würfel mit zwei Farben färben können. Das ist ein Riesending, dieser Würfel. Der Würfel ist hochgradig zusammenhängend und trotzdem reichen zwei Farben. Tun Sie mir den Gefallen und lassen Sie sich nicht verleiten, in dem Versuch, diese Frage zu beantworten, lassen Sie sich nicht verleiten dazu, dass Sie den Graph des Würfels sich anschauen. Ja? Sollten Sie durchaus tun. Ja? Ich würde das, verstehen Sie das nicht so, dass ich sagen möchte, tun Sie, schauen Sie sich den Graphen nicht an. Bei Graphen anschauen meine ich das grafische Bild des Graphen. Ja? Müssen Sie sich natürlich den Graphen anschauen, sonst haben Sie ein Problem, diese Frage zu beantworten. Ja? Aber lassen Sie sich nicht von der Grafik für den Würfel verleiten. Schauen Sie sich vor allem an, ja, zwei Farben. Was bedeutet das? Wenn ich den einen Knoten mit der einen und den anderen Knoten mit der anderen Farbe gefärbt habe, darf es keine Kante geben. Was bedeutet das? Ja? Und dann muss ich mir hier überlegen, wann gibt es denn eine Kante? Wenn ich den Hyperwürfel mit zwei Farben färben möchte, dann haben alle Knoten, die mit der ersten Farbe gefärbt sind, keine Kante untereinander. Alle Knoten, das heißt die restlichen, die mit der zweiten Farbe gefärbt sind, keine Kanten untereinander. Das sind Riesenviecher. Ich habe 50%, sollten Sie mal schauen, ob das geht, ja? 50% aller Knoten mit einer Farbe und die restlichen 50 mit einer anderen Farbe zu färben. Dürfen keine Kante haben. Der Würfel ist hochgradig verbunden. Ja. Das werden Sie dann mit Leichtigkeit herausfinden. Teil B. Jeder ungerichtete Ball lässt sich ebenfalls mit zwei Farben färben. Ja, also nicht nur der Würfel ist ein Schwachmatikus, was die Anzahl der Farben anbelangt, sondern auch Bäume bzw. Wälder. Was uns hier wichtig ist an dieser Aufgabe, ist eine Induktion durchzuspielen. Nicht? Und da erinnern Sie sich bitte daran, Induktion über was, das haben wir nicht dazu gesagt, aber das sage ich an dieser Stelle, zeigen Sie per Induktion über die Anzahl der Knoten. So, und dann müssen Sie sich darüber klar werden, wie Sie denn vorgehen wollen. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben einen Wald mit n plus 1 Knoten. Was wissen Sie? Sie wissen, dass Sie jeden Wald mit n oder weniger Knoten mit zwei Farben erfolgreich färben können. N plus 1 Hammer, wissen nicht Bescheid. Einen Knoten weniger und wir wissen Bescheid. Und dann sollten Sie sich nochmal die Vorlesung anschauen, und zwar nicht den Beginn der Diskussion über ungerichtete Bäume. Ja, das haben wir ja gerade in dieser Aufgabe angesprochen. Jeder ungerichtete Wald ist zweifärbbar. Sollten Sie sich den Beginn der Diskussion anschauen, welche Methoden haben wir benutzt, um von Bäumen oder Wäldern mit n plus 1 auf entsprechende Bäume oder Wälder mit n zu kommen. Ja? Und dann werden Sie sehen, da ist ein reifer Apfel, der möchte nur so in Ihren Schoß fallen. So. Jetzt haben wir die vierte Aufgabe. Gibt es Fragen zur dritten? Jetzt haben wir die vierte Aufgabe. Zuerst einmal der Teil A. Der Teil A soll im Wesentlichen Folgendes machen. Er soll sich davon überzeugen, dass so ein Spannbaum so richtig viel knackige Informationen über den Graphen hat. Sie können manchmal tatsächlich den ganzen Graphen links liegen lassen, wenn Sie den Spannbaum in der Hand haben. So, und Teil A sagt, wenn du aus einem Labyrinth kommen willst, dann reicht es, wenn du dir den Spannbaum anschaust. Der Spannbaum wird dir schon einen Weg aus dem Labyrinth geben, wenn es denn einen solchen Weg gibt. Der erste Teil in dieser Aufgabe besteht darin, dieses Labyrinth, hier haben wir den Eingang und dort haben wir den Ausgang, nebenbei, dieses E, fettgesetzt, ja, das steht für Eingang und dieses E steht für die Kantenmenge des Graphen, den Sie bitte diesem Labyrinth zuweisen. So, und jetzt ein subtiler Punkt, damit wir tatsächlich nicht zu viele Knoten in diesem Graphen haben. Wählen Sie als Knotenmenge die Menge, die besteht aus dem Eingang, den Ausgang und jeden vom Eingang erreichbaren Raum. Räume mit genau zwei Türen müssen Sie nicht berücksichtigen, damit Sie die Anzahl der Knoten tatsächlich reduzieren können. Heißt, den ersten, das E muss ich als Knoten aufnehmen, den ersten Raum nicht, zwei Türen. Den zweiten nicht, den dritten nicht, den vierten nicht, den fünften auch nicht. Nicht, weil wofür steht ein Raum mit zwei Türen? Ich gehe da rein, dann komme ich wieder raus. Es macht keinen Sinn, da reinzugehen, mal zu gucken und wieder rauszugehen. Ja, dann brauche ich mir den Raum sowieso nicht anzuschauen. Ja? Nicht, und dann sehen Sie weiter, uiuiui, da ist überhaupt keine Action, da haben wir immer noch hier einen Raum mit zwei Türen, aber dann kommt der erste Raum mit drei Türen, ja, und das wäre dann der erste Knoten innerhalb des Labyrinths, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So, in der Labyrinthaufgabe A besteht die erste Aufgabe darin, den Graphen sich anzuschauen. Knoten haben wir schon genannt, Kanten würden wir hineinlegen, zwei Knoten zu räumen, I und J sind genau dann durch eine Kante verbunden. Wenn man von I zu J gelangen kann, ohne irgendeinen anderen Raum, der in der Knotenmenge des Graphen aufgeführt ist, zu betreten. Ja, also ich verbinde I mit J, wenn es eine Direktverbindung gibt, ohne andere Räume, die essentiell sind, zu betreten. So, und dann können Sie sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind bis zu 25 Räume. Ist das nicht ein bisschen viel? Sitze ich da und brauche mehrere Schreibstifte? Brauchen Sie nicht für den Teil 1, das ist der Graph, ja, da würden Sie dann halt bestimmte Knoten, bestimmte Räume auszeichnen und würden sagen, das ist ein essentieller Raum. Wir hatten an dieser Stelle gesehen, dass dieser Raum essentiell ist. Und dann würden Sie halt Verbindungen zwischen den essentiellen Räumen angeben. Also damit denke ich mal, wird das ein Zuckerschlecken. So, der Teil römisch 2, einen Spannbaum angeben, der Teil römisch 3 versucht genau das umzusetzen, was ich gesagt habe. Sie haben den Spannbaum in der Tasche und Sie haben in vielen Anwendungen tatsächlich die gesamte Information, die Sie benötigen. Sie brauchen sich diesen riesen Graphen nicht anzuschauen, sondern können sich auf die wenigen Kanten des Spannbaums beschränken. So, wer von Ihnen kennt Cthulhu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, also gut. Viele von Ihnen kennen Cthulhu nicht. Darf ich Ihnen Cthulhu vorstellen? Ah, das Licht ist nicht gut. Marginal besser, aber Sie haben hier ein Viech, was so ein bisschen an einen Tintenfisch erinnert. Allerdings ist das Viech riesig. Sie haben hier ein gekentertes Schiff mit verbleibenden Schiffbrüchigen. Und man kann sich vorstellen, was man will, was jetzt passieren wird. Auf jeden Fall, das ist Cthulhu, so wie er leidet und lebt. Vermutlich. Okay. Gut, also, diese Kultisten, die sich gerade vom Eingang zum Ausgang durchgefunden haben, die möchten den Cthulhu zum Leben erwecken, aus welchen Gründen auch immer. So, und dazu müssen die folgenden 8 Symbole in einem Kreis angeordnet werden. Da haben wir schwarze und da haben wir weiße Symbole. Und dann gibt es, möchte diese 8 Symbole, jeder Buchstabe genau einmal auftretend, möchte diese 8 Symbole im Kreis anordnen. Da gibt es aber Restriktionen. Und zum Beispiel darf ein eckiges Lichtsymbol, das sind natürlich die weiß hinterlegten, ein eckiges Lichtsymbol darf nicht neben einem runden Lichtsymbol stehen. Eckiges Lichtsymbol, weiß hinterlegt, eckig. Rundes Lichtsymbol, weiß hinterlegt, rund. Eckig darf nicht neben rund stehen. Bei Schattensymbolen ist das ein klein wenig anders. Schattensymbole, zwei Runde, dürfen nicht nebeneinander stehen und zwei Eckige ebenfalls nicht nebeneinander. Nicht? Und da sehen Sie dann weitere Anforderungen, die gegeben werden, für diese kreisförmige Anordnung der 8 Symbole. Worum geht es? Es geht darum, den Konfliktgraphen, der sich aus diesen 4 Regeln ergibt, aufzustellen und dann den Komplementgraphen des Konfliktgraphen aufzustellen, gewissermaßen den Verträglichkeitsgraphen. Ja? Das Komplement wird uns genau sagen, wann wir denn zwei Buchstaben nebeneinander setzen dürfen. Ja? Dann ist die Frage, ob denn es den Kultisten gelingen wird, Cthulhu zu erwecken. So, wer kennt Yog-Sothoths? Aha, gut. Also auch hier besteht Informationsbedarf. Ich darf Ihnen Yog-Sothoths vorstellen. Nun wird man ein bisschen größer. Und mal so sagen, er ist nicht besonders handsome. Gut, also hier ist er halt ein bisschen klein geraten, aber wer ihn mag, hier ist er. Er ist eine Entität, was einem durchaus gottähnlichen Zustand entsprechen kann. Aber der Kollege ist durchaus, mit Samthandschuhen anzufassen, eine gewisse Distanz sollte man schon versuchen beizubehalten. Okay, so, und es wird auch geschrieben, dass diese Entität zum Leben erweckt werden kann, wenn man diese 8 Symbole, die wir gerade uns angeschaut haben, auf 3 Steintafeln vermerken kann. Und zwar so, dass auf jeder Steintafel jedes Symbol darf nur auf einer einzigen Tafel stehen und 2 im Konflikt stehende Symbole müssen auf unterschiedlichen Tafeln stehen. Ja? Damit hätten wir dann erfolgreich 2 Gesellen zum Leben erweckt, die man vielleicht nicht zum Leben erwecken möchte. So, Teil 4. Der Legende nach steht jeder der 8 Symbole, die wir hier oben kennengelernt haben, für einen Dämon. Und jeder und diese Dämon, die Dämons haben untereinander, wenn sie denn im Konflikt stehen, ja, und die Konflikte zwischen den Dämonen, die sind ja hier in den 4 Bullets erklärt. Die Dämonen, wenn sie denn im Konflikt stehen, haben Kämpfe untereinander ausgetragen und es geht die Legende, dass tatsächlich vier Duelle unter diesen Dämonen gleichzeitig stattgefunden haben. Ja, und die Geschichtswissenschaft ist äußerst bemüht, die Frage zu beantworten, ob es denn tatsächlich diese 4 Kämpfe gegeben hat. Sie sollen mit informatischen Methoden diese Frage klären. Ja, beziehungsweise, ja, klären, nein, kann es nicht gegeben haben, beziehungsweise, ja, könnte sein. So, haben wir Fragen zu dem intergalaktischen, zu der intergalaktischen Aufgabe? Also, das ist die längste Aufgabe und ich hoffe, oder besser gesagt, wir hoffen, dass Sie so ein klein wenig Spaß dran haben. Gut, keine Fragen, wir kommen dann, ja, und Sie benutzen für die einzelnen Aufgaben dann auch den Anhang, wo Sie dann, hier geht es dann darum, den Konfliktgraphen bzw. den Komplementgraphen aufzutragen, wo Sie denn die letzte Seite verwenden dürfen. Okay. So, was ich machen möchte, beginnen, dass wir da vielleicht auch jetzt Zeit für verwenden mit der Induktion. Ja? Und möchte gleich sagen, was wir in dieser Vorlesung, in diesem Jahr ganz besonders versuchen, ist nicht mehr eine vollständige Induktion, so wie Sie das an sich in der Schule gewöhnt sind. Irgendeine Gleichung ist gegeben und dann möchte ich diese Gleichung für verschiedene Parameter von n etablieren, benutze Induktion, um zu sagen, wenn ich weiß, dass die Gleichung gilt für n, dann zeige ich, dass die Gleichung gilt für n plus 1. Wissen Sie, solche Fragestellungen in der Informatik sind nicht besonders häufig. die treffen Sie sehr viel häufiger in der Mathematik an. Was wir brauchen, das sind zum Beispiel Aussagen über Bäume oder Aussagen über Objekte, die eine gewisse Größe haben. Ja, das ist der allgemeinere Fall. Möchte ein erstes Beispiel, also vollständige Induktion. Möchte ein erstes Beispiel erwähnen. Erste Aufgabe, das ist das Nimm-Spiel. Im Nimm-Spiel sind tatsächlich n Steinchen gegeben, anfänglich. Zwei Spieler spielen, Alice spielt, Bob spielt. Spielen in Runden. So, und in jeder Runde der ziehende Spieler nimmt eine Anzahl von Steinen aus den vorhandenen Steinen weg, nimmt 1, 2, mindestens 1, maximal 3, 2 ist auch erlaubt. Nimmt so viele Steine. Die Option ist dann halt zwischen der genauen Anzahl der Steine. Wer hat verloren? Der ziehende Spieler hat verloren, wenn keine Steine mehr vorhanden sind. So, ich weiß nicht, ob wir das in der schon mal die Frage angerissen haben. Es stellt sich dann heraus, ich sollte hier noch sagen, dass Alice beginnt. Er stellt sich heraus, Alice hat eine Gewinnstrategie. Falls n nicht von der Form 4k plus 1 ist. So, und was ich jetzt zeigen möchte mit vollständiger Induktion, dass tatsächlich diese Aussage richtig ist. Basis. Ja, und da muss ich mir überlegen, was zum Teufel ist jetzt die Basis, und möchte die Basis so legen, dass ich alle drei Fälle, n gleich 1, n gleich 2, n gleich 3, simultan abhandle. N gleich 1, n gleich 2, n gleich 3. Wie gewinnt Alice? Indem sie sagt, in meine Tasche. Beide in meine Tasche. Alle drei in meine Tasche. Da sind keine Steine mehr. Alice hat gewonnen. Basisfall einfach. Nebenbei, warum wird Alice, wenn der Bob intelligent ist, verlieren bei 4 Steinen? Was sollte Bob machen? Was kann Alice machen bei 4 Steinen? Sie muss mindestens einen Stein runternehmen, kann aber nur 3 runternehmen. Was passieren wird? Bob wird sich mit 1, 2 oder 3 Steinen konfrontiert sehen, die er alle in seine Tasche steckt. Alice hat keine Chance, bei 4 Steinen zu gewinnen. Induktionsschritt. Dann schaue ich mir erst einmal an, was denn die Annahme ist. Alice gewinnt, wenn R-Steine, S für Stein, wenn S Steine gegeben sind und S nicht von der Form 4k plus 1 ist. So, die Annahme kann ich aber nur benutzen, falls das S kleiner gleich dem N ist. Ja. Moment. Alice hat eine Gewinnstrategie, falls das N von dem 4k plus 1 unterschiedlich ist, nicht? Und hier versuche ich zu sagen, wenn das S von dem 4k plus 1 unterschiedlich ist, dann hat Alice eine Gewinnstrategie.
Aber mit S gleich 4 hat sie ja keine Gewinnstrategie.
Richtig. Ei. Sie haben ja sowas von recht. Ich denke mal, Dankeschön, dass ich mich korrigieren muss. Das sollte die 3. Danke. Das wäre interessant geworden, wenn Sie mich einfach mal hätten durchrechnen lassen, ja. Und dann hätte ich das Ganze bewiesen, dann hätten wir mal da herausgefunden, dass ich da irgendwo hätte einen Fehler machen müssen, beziehungsweise die Induktion müsste natürlich, wenn ich die vollständig korrekt durchgeführt hätte, klemmen. So, jetzt ist aber die Situation so, wie ich sie haben möchte. Wenn die Zahl, die mir gegeben ist, nicht von der Form 3k plus 1 ist, soll Alice einen gewinnenden Zug haben. So, Fall 1. N plus 1 ist gleich 3k plus 1. Naja, in dieser Situation habe ich nichts zu zeigen, weil ich ja annehme, dass tatsächlich das S nicht von dieser Form, das N plus 1 nicht von dieser Form ist. Nichts zu zeigen. Ich behaupte ja gar nicht, dass Alice eine Chance hat zu gewinnen. Interessant wird es in dem Fall 2. Und in diesem Fall wird mir gesagt, N plus 1 ist tatsächlich ungleich 3k plus 1. Okay, jetzt setzt sich der Beamer durch. Ich habe aber schon fast die rettende rechte Hälfte erreicht. So, jetzt müssen wir schauen, wie wir den Beweis durchführen. Bitte schön, wie machen wir den Beweis? Basisfall war einfach, 1, 2 oder 3, stecke ich in die Tasche, was er ist. Ja? Passen wir auf, ich nehme mal Ihre Anregung und verstehe Sie so, dass das N gleich 3k ist. Das ist vielleicht besser, wenn wir das mal so machen. Wie viele Steine lassen Sie Alice herunternehmen? Wir sind dabei und versuchen jetzt eine Gewinnstrategie für Alice zu schneidern. Nehmen an, dass die Anzahl der Steine ein Vielfaches von 3 ist, 3k. Wie viele Steine soll Alice sich in die Tasche stecken? Was wissen wir? Wir wissen, dass Alice nur dann ein Problem hat, wenn die Anzahl der Steine ein Vielfaches von 3 plus 1 ist, aber das wissen wir nur, wenn die Anzahl der Steine kleiner gleich n ist. Die Anzahl der Steine ist n plus 1. Aber ich habe großes Wissen. Ja, haben wir da eine Idee? Bitte? Okay. Alice nimmt. Sie sagen einen Stein. Möchte ich abschießen. Jetzt sind wir runter auf 3k minus 1. 3k minus 1, wie viel ist das? Das ist 3k minus 1 plus 2. Richtig? Was macht Bob? Vielleicht können Sie sich selbst abschießen. Bob, ja? Bob nimmt auch einen. Bob nimmt Stein. Jetzt 3k minus 1 plus 1. Nach Induktionsannahme verloren, wenn Bob intelligent spielt. Wir haben auf zumindest keine Garantie, auf der Seite von Alice gewinnen zu können. Ja? Funktioniert nicht. Alice nimmt einen Stein, funktioniert nicht. Was sollte Alice machen? Entschuldigung, was erzähle ich hier? N plus 1 ist gleich 3k. So, wenn wir einen Stein nehmen, nee, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Was sollte Alice tun? Ja? Drei. Okay. Hier haben wir den ersten Versuch. Jetzt den zweiten. B. Alice nimmt 3 Steine. Können Sie ein Gegenbeispiel finden für Ihr Vorgehen? Anzahl Steine jetzt. Das wäre 3k minus 1. Und das schreibe ich mal ganz kompliziert als 3k minus 2 plus 3. Wie viele Steine sollte Bob jetzt nehmen, damit er sagen kann, bin der klare Gewinner? Wie viele Steine? Ja? 2. So. Was sollte Alice denn machen? 3 funktioniert nicht. 1 funktioniert nicht, sie hat ja nur noch eine Wahl. 2. Ja? Bitte? Schauen wir uns das an. N plus 1, Alice nimmt 2. Anzahl Steine. Ist gleich 3k minus 1 plus 3, ja, das ist 3k. Jetzt aber die 2 Steine weg. Das heißt 3k minus 1 plus 1. So, und da wird Bob nicht mitgewinnen können. Das ist die Steinzahl plus 1. Ich müsste, gut. Das Argument, so wie ich es Ihnen vorgemacht habe, ist nicht wirklich gut erklärt. Ja? Ist auch nicht vollständig. Aber gehen wir mal davon aus, dass der ziehende Spieler, ob es nun Bob ist oder Alice, genau dann keine Gewinnstrategie hat, wenn die Anzahl der Steine von der Form Vielfaches von 3 plus 1 ist. Was ich hätte wirklich schreiben müssen, als die Induktionsannahme oder die Behauptung. Ziehender Spieler hat genau dann keine Gewinnstrategie, ja, und genau dann habe ich halt nicht in meinem bisherigen Vorgehen klar gemacht, hat genau dann keine Gewinnstrategie, wenn n gleich 3k plus 1 Steine vorliegen. Nicht? Und dann hätte Alice was gemacht? Alice hätte gesagt, ich nehme zwei Steine und du, Bob, hast ein Vielfaches von 3 plus 1 und du hast keine Gewinnstrategie. Und das in der Situation, dass wir tatsächlich mit unserem n plus 1 auf 3k liegen. So, und jetzt die beiden verbleibenden Fälle. Den Fall, dass das ja, das können Sie jetzt wieder nicht lesen, nicht? Die beiden verbleibenden Fälle sind Fall 3, das n plus 1 ist nicht 3k, sondern 3k minus 1 plus 2. Was macht Alice? Alice nimmt wie viele Steine? Jetzt habe ich sie durch meinen unvollständiges Argument anscheinend richtig verwirrt. Hier wird gesagt, bitteschön, der ziehende Spieler, und im Moment ist Alice das, mit 3k minus 1 plus 2 Steinen. Der ziehende Spieler hat genau dann keine Gewinnstrategie, wenn die Zahl 3k plus 1 ist. Ja? Die nimmt einen runter. Alice nimmt einen Stein. Gut ist. 3k minus 1 plus 1 Stein bleibt übrig. Bob, und jetzt mache ich das, schreibe ich es mal sorgfältig auf, Bob hat nach Induktionsannahme IA keine Gewinnstrategie. Kann er machen, was er will. Alice wird immer versuchen, und jetzt können wir auch sehen, die Induktion vergessend, wie Alice tatsächlich vorgeht. Ja? Sie wird immer versuchen, eine Anzahl von Steinen dem Bob zu geben, die ein Vielfaches von 3 ist, plus 1. Wenn Sie sagen, die Anzahl der, spielen wir das durch, n plus 1 ist gleich 3k plus 1. Und Sie sagen, Alice nimmt 3. So, den Fall haben wir doch behandelt, ne? Alice nimmt 3. Dann haben wir aufgeschrieben, was das 3k plus, was das Moment, nee, das ist jetzt nicht die Situation, sondern die Situation ist, dass Alice in dieser, das ist nicht ein behandelter Fall, sondern dass, dass die Anzahl der Steine von der Form 3k plus 1 ist. Alice nimmt 3, es bleiben 3k. Sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, Sie haben mich am Schlawittchen.
Sagt das nie, dass wir da 3k genommen haben und 3k plus 1 bei Fall 8, also bei der 1 und 3 Steine und 6 Fall?
Ja, da haben wir angenommen, dass wir 3k haben. Ne? Das ist ein anderer Fall. Das ist ein anderer Fall. Aber meine Behauptung sagt ja, und jetzt müssen Sie mich retten, bitteschön. Meine Behauptung sagt, und sie ist offensichtlich falsch. Meine Behauptung sagt, bitteschön, der ziehende Spieler hat genau dann keine Gewinnstrategie, wenn n gleich 3k plus 1. Ja? Und, naja, Bob hat, wenn die Induktionsvoraussetzung stimmen würde, dann hätte Bob jetzt keine Chance. Alice ist von 3k plus 1 runtergegangen auf 3, Klammer auf k minus 1 plus 1. Nach Induktionsannahme hätte Alice keine Chance. Bitte schön, was passiert hier? Also, 1, 2, 3. Alice, Alice, Alice. Sie packt sich alles in die Tasche. Meine Vermutung ist, ja, ich habe die falsche Behauptung. Die Gewinnstrategie, die ich versuche durchzuführen, ist einfach falsch. 4. 4 Steine. Wer gewinnt? Da kann Alice machen, was sie will. Alice beginnt. Bob wird erfolgreich gewinnen. 5. Wenn ich Alice wäre, ich würde einen Stein nehmen und sie gewinnt. Weil dann sind wir auf 4, ja, und bei 4 wissen wir, der Gegenspieler gewinnt. 6. Da würde ich als Alice 2 Steine nehmen. Dann sind wir auf 4 und gut ist. 7. Das ist wieder die Zahl 3k plus 1. Ich kann maximal 3 nehmen. Wenn ich 3 nehme, so wie Sie richtigerweise sagen, in deinem Argument funktioniert das nicht. Wenn ich 3 nehme als Alice, dann gehe ich runter von 7 auf 4 und da weiß ich, der Bob wird verlieren. Da haben Sie recht, der Bob wird verlieren. Der Bob wird verlieren, ja. Genau. Das heißt, Alice gewinnt. Der Bob wird verlieren bei 4. Ne? Dann kommt der Bob mit 4 Steinen da an. Ja, was soll er denn machen? Alice wird den mindestens einen verbleibenden Stein, höchstens 3 einsacken und gut ist 8. Ja, die Eingebung ist, glaube ich, nicht mehr weit. 8. Was macht Alice? Einen Stein weg, dann sind wir auf 7 und der dann ziehende Spieler gewinnt. 2 Steine weg, wir sind bei 6 und der dann ziehende Spieler gewinnt. Das ist jeweils Bob. 3 Steine weg, das ist ihre letzte Chance, dann sind wir auf 5 und der dann ziehende Spieler gewinnt. Bob gewinnt. So, was passiert? Bei 4... und bei 8 gewinnt Alice nicht. Was wäre die Induktionsvoraussetzung? Was wäre die Aussage jetzt? Die hoffentlich richtige Aussage. Wird es da großartige Unterschiede noch geben? Nehme ich nicht an. Was passiert da jetzt? Was ist die Aussage? Der ziehende Spieler. Aber toll, dass Sie das Problem gefunden haben. Ja, einen Fall habe ich nicht richtig behandelt und Gott sei Dank ist meine Strategie, die ich als Gewinnstrategie nachweisen wollte, keine. Der ziehende Spieler gewinnt genau dann, wenn n ungleich ja? 4k. Ja, und ich hatte sie fast überzeugt, aber leider Gottes gab es da diesen einen Fall, der meine Gewinnstrategie, die keine war, tatsächlich überführt hat. Bei 4k, ja, wenn ich n gleich 4k plus 1 habe, eine ganz schnelle Induktion, was macht Alice? Ein Stein runter, dann bist du auf 4K Bob und da kannst du nicht gewinnen, nach Annahme. 4K plus 2, nicht n, sondern n plus 1. 4K plus 2, was macht Alice? Zwei Steine runter. Und Bob, du kannst nicht gewinnen. Bist du auf 4K nach Induktionsannahme bei 4K, bei Vielfachen von 4 und einer geringeren Steinzahl, und geringere Steinzahl, ja, kannst du nicht gewinnen. So, und dann bei der Zahl n plus 1 gleich 4K plus 3, was macht sie? Alice, drei Steine runter, da bist du wieder bei A4K. Wenn wir aber bei 4K plus 4 wären, tja, da kann Alice machen, was sie will. Das schafft sie nicht. Sie hat höchstens drei Steine, sie kann runtergehen von 4K plus 4 auf diese drei und da gewinnt halt der dann ziehende Spieler, das heißt Bob. Ja? Und das wäre die richtige Induktion gewesen. Hoffnung ist, dass manchmal falsch durchgeführte Beweise mehr offenbaren als richtig ausgeführte Beweise. Dankeschön.